Ich will Ihnen gerade dieses Lied gerne vorspielen. Das heißt, was du erinnerst, warst du nicht. Was wird mit meinem Vaterland? Die Muttersprache cancelkrank. Westöstlich kränkelt Vaterstaat, nicht mal die Klügsten wissen Rat. Wir wissen keinen Rat.
Ein Konzert für zwei Gäste. Wolf Biermann sitzt daheim in einem Backsteinhaus in Hamburg-Altona. Ihm gegenüber zwei vom Spiegel. Unsere stellvertretende Chefredakteurin Melanie Ammann und Tobias Rapp aus dem Kulturressort. Biermann, der sitzt da, wie viele ihn kennen, mit seiner Gitarre. Und für alle, die ihn nicht oder nicht so gut kennen:
Liedermacher und Schriftsteller Wolf Biermann singt, redet und schreibt seit Jahrzehnten und ist damit Teil der deutschen Geschichte geworden. Biermann ist geborener Hamburger. Vater Dagobert, Jude, Werftarbeiter und Kommunist, war Mitglied in einer Widerstandsgruppe und wurde 1943 in Auschwitz ermordet. Die Bombenangriffe auf Hamburg überlebten Sohn Wolf, damals 6 Jahre alt, und seine Mutter Emma nur durch einen mutigen Sprung in einen Kanal. 1953 verlässt Biermann als 16-Jähriger seine Heimatstadt an der Elbe und siedelt alleine in die DDR über. Den noch jungen Arbeiter- und Bauernstaat halten Biermann und seine Mutter damals für den besseren Teil Deutschlands.
Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich melde mich hier ausnahmsweise nicht an einem Donnerstag, sondern mit einer Spezialfolge. Ein Spiegel-Team hat nämlich Wolf Biermann besucht und daraus nicht nur ein großes Gespräch im aktuellen Magazin gemacht, sondern auch diese Aufnahmen mitgebracht. Unser Team hat Wolf Biermann nach seiner Sicht auf Israel gefragt. Einer seiner Söhne lebt in Tel Aviv. Er spricht auch über den Hass auf Juden, den Terror der Hamas und die Palästinenser. Biermann, der 1976 wegen seiner systemkritischen Kunst aus der DDR ausgebürgert wurde, schildert aber auch seine Sicht auf die deutsche Demokratie. Und er singt:
Bam, 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 bam. Zar, Zar Wladimir in Saus und Braus. Wir steigen aus Atomkraft aus. Und der steigt mit der Bombe ein. Den roten Knopf drückt er allein. Ein Hitler-Stalin-Monster.
Wolf Biermann ist ein ungewöhnlicher Typ. Er kann von Spott und Selbstironie schnell zu philosophischen Exkursen oder kleinen Wutausbrüchen wechseln. Er hat überraschende, manchmal schräge, oft aber auch rührende Gedanken zu Politik und Gesellschaft. 2,5 Stunden dauerte das ganze Spiegelgespräch. Wir haben hier einige Highlights zusammengestellt. Und ich habe jetzt nur noch eine Frage, bevor es losgeht, liebe Hörerinnen und Hörer. Hätten Sie gern mehr solcher Einblicke in unsere Spiegelgespräche? Schreiben Sie uns doch gerne Ihre Meinung an stimmenfang@spiegel.de.
Ich bin, damit Sie es wissen, ein lebenslänglicher Zweckpessimist. Warum? Aus Selbstschutz, damit ich nicht hysterisch, also übertrieben, enttäuscht bin in falschem Hoffen. Und halte mich, was Pessimismus, im Grunde ein Idiotenwort, genau wie Optimismus, Idiotenwort. Aber es gibt einen geistreichen, wunderbar tiefen Satz mit diesen beiden Idiotenwörtern von Antonio Gramsci. Ich bin für den Pessimismus der Intelligenz und für den Optimismus der Tat. Ins Deutsche übersetzt heißt das: Ich will immer mit dem Allerschlimmsten rechnen, Pessimismus der Intelligenz, und will gleichzeitig das Allerbeste tatkräftig anstreben.
Aber Herr Biermann, was heißt das denn, wenn jetzt auf Deutschland, auf die Ukraine, auf Israel guckt, was heißt das denn konkret? Pessimismus der Intelligenz kann ich mir vorstellen, muss man einfach nur die Zeitung gucken. Was ist denn der Optimismus der Tat gerade?
Dass man denen, die sich verteidigen in der Ukraine, Waffen liefert, denn die können sich nicht mit ihren Tränen verteidigen. Wobei die Tränen der Mütter auf beiden Seiten immer sehr salzig sind. Das gilt auch für die sowjetischen Soldaten, die sich jetzt Russen nennen. Putins Mörderarmee sind auch Menschen. Und wie sie schon dunkel ahnen, bin ich der Meinung, dass die Palästinenser, die jetzt abgeschlachtet werden im Gazastreifen, auch zu den Menschen gehören. Und dass die Tränen der Mütter im Gazastreifen auch sehr salzig sind.
Und was folgt daraus für das Tun, für die gute Tat?
Dass ich, wenn ich Partei ergreife dafür, dass Israel nicht liquidiert werden soll, wie es in der Charta der Hamas formuliert ist, das kennen Sie natürlich alles besser als ich, aber ich habe es auch mitgekriegt, dass ich in dem Zorn und in Panik darüber, dass mein ermordeter Vater jetzt schon wieder ermordet wird am 7. Oktober. Das geht mir doch nicht am Herzen vorbei, auch nicht am Kopf, dass ich trotzdem nicht vergesse, dass die Menschen im Gazastreifen genauso Menschen sind wie ich und wie die Juden, die dort ermordet werden.
Wolf Biermann war noch ein Kind, als sein Vater 1943 in Auschwitz ermordet wurde. Er hat sich in seiner Kunst immer wieder mit dem Holocaust und mit jüdischem Leben beschäftigt. Als junger Erwachsener war er überzeugter Kommunist und zog freiwillig aus der Bundesrepublik in die DDR. Dort fing er dann allerdings an, sich als Künstler an der Staatsführung abzuarbeiten. Das brachte ihm dort nicht viele Sympathien ein. Die Folge waren letztlich ein Auftrittsverbot und eine Überwachung durch die Stasi. Und 1976 wurde er schließlich ausgebürgert und lebt seither wieder in Hamburg. Auch in Westdeutschland blieb er aber ein Kritiker der hohen Politik.
Zum Beispiel wäre es Optimismus der Tat, den israelischen Staat zu zwingen, nicht nur durch ein Gerichtsurteil, an das sich keiner halten muss, in Den Haag, sondern auch durch materiellen Zwang, USA, Deutschland, bei dem Krieg gegen die Hamas, daran zu denken, dass sie zugleich auch Krieg führen gegen ein Volk, das natürlich nicht schuldlos ist. Das ist wieder der Romantismus der linken Idioten, die im Grunde die Palästinenser entmündigen. Ich bin dazu verurteilt, den ganzen Zusammenhang, so gut ich nur irren kann, mit all seinen Widersprüchen zu erkennen und auch zur Sprache zu bringen. Ich hatte Angst um meinen Vater. Mein Vater muss ja auch leben. Mein Vater lebt ja als Toter in der Heimat der Juden in Israel. Wo denn sonst? Der ist mit der Asche aus dem Schornstein hochgeflogen und muss ja auch irgendwo hin. Und ist im Jetstream, darüber habe ich ein Gedicht geschrieben, oder einen Text geschrieben, steht da, können Sie nachher nachlesen, ist er im Jetstream, das sind diese Winde, die mit 500 Stundenkilometern übrigens wehen, in der Erdatmosphäre, ist er nach Israel geflogen. Und dort hat er ja nun seine Heimstadt, Eretz Israel. Und es sind ja nicht nur die lebenden Juden in Gefahr in Israel.
Einer von Biermanns Söhnen lebt heute in Tel Aviv. Melanie spricht ihn auch direkt darauf an.
Wäre das nicht das Erste, worum man Angst haben würde?
Nein, das ist zu realistisch, dass der sterben kann. Es ist nicht verrückt genug. Bei meinem Vater, mit dem ich doch enger verbunden bin, ist es eine andere Sache. Ich habe 7 Söhne. Das hält sich dann etwas leichter aus. Aber ich habe nur einen Vater. Es ist ungerecht, aber das Herz ist nicht gerecht.
Fühlen Sie sich, wir hatten ja diese Titelgeschichte mit Gesichtern von Juden auf dem Cover, Wir haben Angst. Fühlen Sie sich in Deutschland auch alleingelassen, so wie die sich alleingelassen fühlen?
Ich habe keine Angst. Ich bin ja bald hinüber.
Vielen Jüdinnen und Juden geht das anders. Sie leben in Deutschland mit Vorsicht und Schutzvorkehrungen. Nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober haben viele wieder deutlich mehr Anfeindungen erlebt. Über den wachsenden Antisemitismus auf deutschen Straßen haben wir hier im Podcast ausführlich gesprochen. Ich verlinke die Folge in den Shownotes.
Wird in Deutschland genug gegen Antisemitismus getan?
gemessen an dem, was die Juden jetzt in Israel bestehen müssen, leben wir hier im Judenparadies. Wir werden nicht totgeschlagen. Finde ich prima. Ein Beweis für den Fortschritt, wie Hegel sagen würde, in der Geschichte. Optimismus der Tat im Sinne von Gramsci hieße, dass die Juden die Kraft aufbringen, sich von diesen populistischen und nationalistischen und theokratischen Kräften zu trennen, die jetzt unter Netanyahu die Politik bestimmen und die nach Meinung meiner Freunde in Israel die Hauptschuldigen an diesem ganzen Elend sind.
Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Satz geprägt, die Sicherheit Israels sei deutsche Staatsräson. Biermann und Merkel sind befreundet, seit er einmal eine Laudatio auf sie bei einer Preisverleihung hielt. Aber wie steht Biermann zur Staatsräson?
Ich habe diesen Satz vollkommen richtig missverstanden.
Was heißt das?
Naja, dass natürlich durch die deutsche Geschichte die Deutschen dazu verurteilt sind. Und das ist nun auch wieder die absurde Dialektik, dass sie deswegen denen in Israel beistehen müssen, die für Israel das Verderben sind.
Biermann erzählt, dass seine Freunde in Israel gegen die Regierung von Benjamin Netanyahu seien. Sie würden sie Verbrecher nennen und sagen,
wir müssen in unserem eigenen Land diese Verbrecher von der Macht wegbringen, die schuld daran sind, dass die Hamas überhaupt die Chance hatte, dieses Massaker anzurichten, weil sie ihre eigenen Klienten im Westjordanland beschützen mussten mit der Armee, die dazu da ist, Israel zu schützen und nicht die Siedler. Und Optimismus der Tat ist für einen, der Gedichte schreibt, wie ich, in aller Erbitterung über dieses Verbrechen am 7. Oktober nicht zu vergessen, dass diese verfluchten, kaputten Palästinenser, die verblödet und demoralisiert sind, jahrzehntelang, mit unserer Hilfe und mit unserem Geld, dass die trotzdem Menschen sind, die zu uns und zu denen wir gehören. Ich habe überlebt, weil meine Mutter mich wie einen kleinen Rucksack auf den Rücken genommen hat und ist mit mir durch den Nordkanal, nicht durch die Elbe, das geht gar nicht, in Hammerbrook, in dem Industrieviertel am Hafen, aus dem Feuer rauskam. Ich habe das alles beschrieben, so gut ich konnte. Und ich konnte übrigens sehr gut. Ich will Ihnen sagen, warum. Weil es sich mich eingebrannt hat in mein Gedächtnis. Alles vorher, alles nachher habe ich vergessen. Aber das gar nicht. Und zwar kein Atemzug, keine Farbe, kein Wort und kein Gesicht und keine Situation. Nichts. Aber ich weiß auch, dass meine Mutter mir schon damals, mitten in der Nazizeit, 43, als Hitler noch in voller Macht stand, erklärt hat, diese Bomben, die jetzt hier auf uns fallen, das sind unsere Freunde. Die befreien uns von den, in der Sprache, wie man mit einem Kind redet, muss ich Ihnen nicht erklären, von den, die bösen Leute hier haben unseren lieben Papa umgebracht. Den hatten sie nämlich gerade ein halbes Jahr vorher ermordet, in Auschwitz. Etwas sarkastisch gesagt, es war eine komplizierte Interessenslage. Wir freuten uns über die Bomben, die nur den Fehler hatten, dass sie uns selber auf den Kopf fielen. Das heißt, ich finde es gut, dass die Alliierten Deutschland zerbombt haben. Denn die Nazis hätten mich umgebracht.
Wolf Biermann sagt es einerseits mit großer Entschiedenheit, aber auf die Frage, ob die Bomben auf Gaza ähnlich zu bewerten seien, meint er dann,
Na ja, natürlich, aber gleichzeitig treffen sie tausende unschuldige Menschen. So, und jetzt kommen wir zu der eigentlich peinlichsten Frage. Wie unschuldig sind diese Menschen? Sind sie entmündigte kleine Idioten ohne Subjektivität, ohne Eigenverantwortung? Sind sie nur Opfer des Weltgeschehens? Nein, sie sind natürlich, wenn man ihre Menschenwürde achten will, muss man auch achten, dass sie für sich selber verantwortlich sind.
Von Israel geht es im Gespräch mit Wolf Biermann nach Deutschland, dem zweiten großen Gegenstand seiner Kunst. Es gab 2017 schon mal ein Spiegelgespräch mit ihm, an das Melanie erinnert. Die AfD war ein großes Thema.
Und da haben sie gesagt, keine Katastrophe, Deutschland ist ein stabiler demokratischer Rechtsstaat, das halten wir aus.
Ja.
Sehen Sie das noch immer so?
Nein, ich bin nicht mehr meiner Meinung, weil ich zu denen gehöre, die sich beeindrucken lassen von der Wirklichkeit. Ich lebe ja nicht in einer ideologischen Blase.
Und wie würden Sie heute drauf schauen? Wie sehen Sie es heute?
Eine große Gefahr.
Ja. Es gibt ja so diesen Wunsch, die AfD loszuwerden, indem man sie verbietet.
Naja, das wäre nach meiner laienhaften Kennermeinung der schlimmste, dümmste Fehler, ne? Damit würde man diesen Leuten also ein Gratisgeschenk machen. Da kann ja dann der Herr Gauland, oder wie heißt er, Gauland, ne? Mhm. Sein Yachthorn blasen und seinen Hund füttern.
Zugleich warnt Biermann aber vor der Dynamik, wenn Demokratiefeinde die Institutionen angreifen.
1928, was die meisten Leute gar nicht so im Kopf haben, hatte die NSDAP 2,6% aller Stimmen. 2,6%. 1933 hatten sie fast 50%. Und Hitler hat frohlockt und sich darüber lustig gemacht, dass er es geschafft hat, die Demokratie abzuschaffen mit Hilfe der Demokratie. Das fand er unglaublich geistreich. Das Problem hat ein Kollege von mir, der heißt Plato, vor 2500 Jahren schon geklärt. Er schreibt über das Elend der Demokratie in der Antike, dass das Elend der Demokratie ist, dass die Leute ihrer überdrüssig werden und sie dann kaputt gehen lassen oder kaputt machen. Manche leben davon, dass sie sie kaputt machen und dass sie dann im Sinne einer Wellenbewegung des Geschichtsprozesses in die nächste Diktatur kommen. Die gute Nachricht ist, dass sowohl die Diktatur als auch die Demokratie ihren Widerspruch in sich selber hat.
Das war eine Sonderausgabe von Stimmenfang, dem Politikpodcast des Spiegel. Das Gespräch mit Wolf Biermann gibt es auch in ausführlicher gedruckter Fassung im aktuellen Magazin am Kiosk. Oder natürlich auf spiegel.de, das verlinke ich in den Shownotes. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Stimmen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie fanden Sie diese Folge? Hätten Sie gern mehr solche Einblicke in unsere Spiegelgespräche? Schreiben Sie uns gern Ihre Meinung an stimmenfang@spiegel.de. Außerdem freuen wir uns über einige Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts. Ein Tipp für alle, die direkt mehr hören wollen über Israel und Gaza und die Debatte über eine Zwei-Staaten-Lösung. Mein Kollege Olaf Häuser bespricht das in seinem Podcast 8 Milliarden ausführlich mit vielen historischen Details. Auch der Link ist in den Shownotes. Bei Olaf Häuser bedanke ich mich auch für die Abnahme dieser Sonderfolge. Außerdem ein großes Dankeschön an meinen Kollegen Christian Weber aus dem Videoressort des Spiegel, der für guten Ton aus dem Haus von Wolf Biermann gesorgt hat. Und an Hanna Weber für die redaktionelle Mitarbeit. Merci an Felix Klein für die Mischung dieser Folge. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Es ist ja immer genug los.